Hallo und herzlich willkommen zum Mindful Rebellion Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Vertrauenskultur in diversen Teams, Rassismus und Diskriminierungskritik sowie intersektionales Empowerment von BPOC. Mein Name ist Luisa Tabales und für diese Folge habe ich mit Asal Kusari gesprochen. Asal ist Sozialarbeiterin und arbeitet als solche mit Betroffenen von rechter Gewalt. Außerdem ist sie Trainerin im Bereich Rassismus, Sensibilisierung, Empowerment und Deeskalationstrainerin. Ich freue mich sehr, dass Asal für diese Podcast-Folge mit mir gesprochen hat, weil sie wirklich eine ganz breite und vielfältige Expertise mitbringt. Und deshalb haben wir über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Zum einen darüber, wie sich das öffentliche Bewusstsein über die Bedrohung von rechts auf ihre Arbeit auswirkt, wo wir uns als marginalisierte Menschen empowered fühlen und die Notwendigkeit, kollektive Räume solidarisch zu gestalten. Es geht unter anderem aber auch darum, welche Herausforderungen und Chancen wir als BPOC in unserer Arbeit haben und was wir im Hinterkopf behalten dürfen, wenn es darum geht, Bündnisse zu schließen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Ja, dann erstmal herzlich willkommen im Podcast, lieber Asal.
Dankeschön. Voll schön, dass es heute klappt.
Voll. Ich bin total froh, dass du da bist und dass wir miteinander sprechen. Magst du zum Start dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du so machst?
Sehr gerne. Also ich bin Asal Kusari, ich bin Düsseldorferin und Sozialarbeiterin seit einigen Jahren und arbeite hier im Umfeld in dem Bereich Rassismuskritik, sowohl präventiv als auch dann intervenierend aus so verschiedenen Blickfeldern. Ich glaube, da werden wir gleich noch spezifischer drauf eingehen. Genau, ansonsten bin ich Dog-Mama und gehe gerne spazieren und esse gerne Eis. Aber genau, wir haben uns ja auch kennengelernt bei einer Veranstaltung quasi. Also das ist ja eigentlich auch sweet zu benennen, wie wir eigentlich in Kontakt zusammengekommen sind.
Ja, voll. Da hast du mich ja sehr beeindruckt bei der Veranstaltung. Unter anderem damit, wie gelassen du geblieben bist, so manche Widerstände aufgekommen sind im Publikum.
Aber ja, das war irgendwie schön, dass sich so ein Kontakt entwickelt hat.
Genau, du hast ja gerade schon erzählt, dass du total viele Kompetenzen hast. Also Rassismuskritik, Empowerment-Arbeit machst du. Und genau, bist ja auch als Sozialarbeiterin tätig und kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie deine Arbeit konkret aussieht? Also was sind so die Aufträge, sag ich mal, die du so hast oder deine Aufgaben?
Ich habe, glaube ich, bei mir ist es so ein Remix, woraus sich meine Wissensbestände und auch Erfahrungswerte dann speisen, weil es so unterschiedliche Felder gibt, in denen ich mich bewege. Also ich bin einerseits Sozialarbeiterin, ich habe auch meine Laufbahn so in der freien und öffentlichen Jugendarbeit eigentlich gestartet, habe Familienhilfe gemacht und jetzt mache ich seit ein paar Jahren Beratungsarbeit für Betroffene rechter Gewalt von der Beratungsstelle in NRW, Opferberatung Rheinland. Und da ziehe ich natürlich super viel Wissen und super viel Erfahrung auch aus dem Hauptjob, den ich mache, sag ich mal. Der aber dann einfließt auch in meine freiberuflichen Tätigkeiten. Also ich bin Deeskalationstrainerin in Gewalt und Rassismus und biete freiberuflich Workshops und Trainings an oder auch halte auch Vorträge, versuche eine Wissensvermittlung zu machen. Und ich muss sagen, dieser Job ist schon wirklich eine Mischung aus allem Möglichen, was ich halt gelernt habe und worin ich mich weitergebildet habe. Und das ist ganz cool, dass es so Hand in Hand geht, obwohl es schon unterschiedliche Arbeitsfelder sind. Der eine ist natürlich so eher präventiv, also was ich als Trainerin mache, hat eher einen präventiven Charakter. Und die Arbeit mit Gewaltbetroffenen ist natürlich eine viel intervenierendere und akutere Betreuung als eine Präventionsarbeit oder eine Bildungsarbeit. Aber genau, im Endeffekt interessiert mich da so das Zwischenmenschliche, so auch in Kombination mit gesellschaftsrelevanten Themen. Also Machtkritik spielt eine große Rolle, sowohl bei dem Job in der Beratungsstelle als auch im Freiberuflichen. Aber gerade halt im Freiberuflichen ist dieser Ansatz von so Zwischenmenschlichkeit oder individueller Verantwortung versus in welchem System halte ich mich eigentlich auf und welche Macht habe ich eigentlich in diesem System, auch Dinge zu verändern, Dinge anzupassen, super relevant.
Ja, spannend. Und sag mal, du hast mir erzählt, die Menschen, mit denen du arbeitest in der Beratung sozusagen, die Menschen, die von Gewalt betroffen sind, die zu dir kommen, das sind in erster Linie BPOC, richtig?
Das ist übergreifend, also die Definition oder unsere Definition von rechter Gewalt hat halt ein sehr breites Spektrum, ne? Also rein hypothetisch sind Menschen, die von Ableismus betroffen sind, von Antifeminismus, von Rassismus, bei uns richtig als Betroffene genauso, aber auch Menschen, die zum Beispiel als politische GegnerInnen wahrgenommen werden oder auch dann sind, ne, weil sie links politisch sind oder halt Veranstaltungen planen und organisieren, die offensichtlich eine linke Haltung irgendwie zugrunde haben. Ja. Genau, also wir haben da durchaus sehr unterschiedliche Gruppen, auch Menschen zum Beispiel, die von Sozialdarwinismus betroffen sind, also wohnungslose Menschen, die dann Gewalterfahrungen auf der Straße machen aufgrund ihrer Wohnungslosigkeit. Aber nichtsdestotrotz ist tatsächlich oder sind die Betroffenen, die hauptsächlich bei uns sind, Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind. Und da kann es natürlich unterschiedliche Gründe für geben. Ne? Es kann sein, dass wir vielleicht einfach einen besseren Zugang zu dieser Zielgruppe haben, dass wir mehr wahrgenommen werden. Kann aber auch natürlich sein, dass es einfach mehr ist so und dadurch Anteile auch mehr zu uns kommen.
Ja. Jetzt hast du ja einen super aktuell wichtigen, also dein Job ist so oder so wichtig, aber ich glaube, deine Arbeit ist ja jetzt gerade auch im Kontext aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen nochmal besonders wichtig, beziehungsweise auch vielleicht nochmal besonders spannend drüber zu sprechen. Wie nimmst du das denn wahr? Also es ist ja jetzt vor kurzem, Anfang Januar, diese Berichterstattung rausgekommen über AfD-Pläne rund um Deportation von Menschen mit Rassismuserfahrungen, aber auch politischen GegnerInnen und so weiter von neuen Rechten und RechtsextremistInnen. Wie nimmst du das wahr? Also wie spiegelt sich das vielleicht auch in deiner Arbeit wieder? Merkst du da was?
Ich glaube, das ist so pauschal schwierig zu sagen, vor allem je nachdem, aus welcher Berufsperspektive wir jetzt drauf gucken. Also aus der Beratungsstellenarbeit haben sich auf jeden Fall durchaus innerhalb meiner Fälle, die ich betreue, deutlich so Unsicherheiten und Ängste gezeigt von eben Menschen, die von rassistischer Gewalt schon physisch betroffen waren, dass teilweise die Menschen berichten, dass die sich gar keine Nachrichten mehr angucken, weil die so angstbehaftet sind, dass sie alleine nicht gerne rausgehen, in Massen vor allem nicht gerne rausgehen. Ne? Also wenn schon klar ist, es ist eine Demo oder es ist ein Karnevalszug oder was auch immer. Ne? Also wenn man schon weiß, man geht raus und es werden viele Menschen auf einen treffen, dass da einfach das gemieden wird, ne? Was natürlich auch sehr alltagseinschränkend ist für viele Menschen. Ja. Also das sind schon Entwicklungen, sage ich mal, die sich auch in so einer sehr konkreten Betreuung von so Einzelschicksalen, nenne ich es jetzt mal, zeigen, ne? Und wie es auch verdeutlicht, dass eben eine Gewalt, die Verarbeitung einer Gewalterfahrung massiv abhängig von gesamtgesellschaftlichen Begebenheiten ist. Ne? Also wenn du eine rassistische Gewalterfahrung machst, aber die Gesellschaft dir eigentlich gerade nicht das Gefühl vermittelt oder auch dann die Berichterstattung nicht das Gefühl vermittelt, dass es gerade besser wird, sondern tendenziell eher vielleicht krisenbehafteter wird, macht das natürlich immens was mit der Verarbeitung dieser Gewalterfahrung, ne? Also inwieweit du dann auch damit abschließen kannst, zurückfinden kannst in deinen Lebensalltag. Also da zeigen sich auf jeden Fall Verknüpfungen so zu den aktuellen, zu der aktuellen gesamtgesellschaftlichen und auch politischen Situation. Aus so dieser freiberuflichen Perspektive, es ist ganz spannend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ausgelöst durch die Korrektivrecherche war, aber ich habe schon das Gefühl, dass in letzter Zeit mehr so eine Sensibilisierung angefragt wird von Organisationen oder Vereinen oder auch so Trägern, die so Weiterbildungsangebote oder so machen. Also dass nicht unbedingt ein konkretes Happening irgendwie dann dazu führt, dass die anfragen, sondern ein generelles Anliegen von, es ist wichtig, das irgendwie einzubauen oder wir wollen das jetzt einbauen, ne? Warum auch immer die das wollen, das kann ja auch unterschiedliche Gründe haben. Aber dass es schon mehr um so Sensibilisierung und Prävention geht in den letzten Anfragen, die ich bekommen habe. Und das ist ganz, ganz cool eigentlich, dass es so einen Shift nimmt, ne? Dass die vielleicht nicht unbedingt darauf warten, dass der erste Vorfall passiert. Aber ja, ich bin mal gespannt, was es so in den nächsten Monaten auch mit sich zieht, ne? Und welche Veränderungen da nochmal deutlich werden. Es ist ja auch noch sehr frisch, muss man sagen.
Ja, das ist total spannend, weil ich habe schon auch die Wahrnehmung, dass so ein gewisses öffentliches Bewusstsein dafür da ist, dass es mehr Sensibilisierung braucht. Und gleichzeitig sind es ja dann auch Menschen wie wir, die also von Rassismus unter anderem auch betroffen sind und dann nochmal so eine extra Arbeit ja leisten dürfen, um da auch quasi emotional mit sich weiterhin gut sein zu können. Wie empfindest du das? Also, weil du hast ja in deiner festangestellten Tätigkeit als Sozialarbeiterin schon sehr belastende Aufgaben, nehme ich mal an, wahrscheinlich auch. Und dann gleichzeitig aber nebenher noch zum Beispiel Rassismus-Sensibilisierungsarbeit zu machen, ist ja dann auch nochmal ein Aufwand. Wie nimmst du das so wahr? Ist das für dich eher empowernd, weil du sagst, hey, da kann ich was bewegen? Oder ist das für dich eher so, dass du sagst, oh, ich merke schon, dass mir das Kraft zieht?
Ganz ehrlich, es hat so beides. Also ich könnte nicht von mir behaupten, ich denke mir nach jedem Einsatz, ob das jetzt ein Workshop war oder ein Vortrag oder auch ein Beratungsgespräch, hey, ich habe jetzt damit irgendwie voll was bewegt. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung so. Ich glaube, wenn der Ansatz wäre, dass jede Tat irgendwie super prozessverändernd wäre oder anfeuernd wäre, dann wären wir ein bisschen schneller im Burnout, als uns lieb ist. Was ich aber schon merke, und das ist auch etwas, womit ich gerade mich mehr beschäftige, wie ich auch auf meine eigenen Grenzen und meine eigene mentale Gesundheit achten muss, so innerhalb dieses Berufsfeldes, dass diese Arbeit mit Menschen, die traumatisiert sind einerseits und andererseits diese Front von Menschen, die nicht sensibel sind für das Thema, schon an meine Nerven gehen manchmal.
Das glaube ich.
Weil ich natürlich so die sehe, was eine Unachtsamkeit, ein Nichtwissen, ein sich nicht beschäftigen für Auswirkungen haben kann, ne? Für gravierende Auswirkungen haben kann. Und das Leben von vielen, vielen Menschen so einfach zerscheppert, ne? Und andererseits sitzt du dann da mit Menschen irgendwie in einem Workshop, die so zum ersten Mal sich mal Gedanken machen, ob sie vielleicht das N-Wort aus ihrem Vokabular streichen sollten. Also es sind so sehr, sehr unterschiedliche Welten, die da so aufeinander prallen, die dann auf jeden Fall Kraft kosten. Und andererseits habe ich diesen Drill oder ich sehe diese Wichtigkeit, nicht daraus zu gehen, weil das ist die Gesellschaft, in der wir leben und die wird nicht sich ändern, wenn wir sagen, boah, genau die kosten jetzt irgendwie gerade meine Nerven, so, ne, auf eine andere Art. Und all diese Erfahrungen, sage ich mal, aus den Workshops zu beobachten, dass es wirklich Klick macht bei Menschen und sie, auch wenn sie nur 3 Dinge irgendwie ändern, ne, oder einfach nur für eine Sache mehr Aufmerksamkeit haben, wenn sie sich durch die Straßen bewegen oder so. Das macht einen riesen Impact am Ende des Tages. Und nur weil wir, sage ich mal, als ReferentInnen dann vielleicht nicht so evaluieren können, ne, was es jetzt am Ende so gebracht hat und was es so sich geändert hat. Also zumindest arbeite ich nicht so. Ich bin oft so punktuell da drin und sehe die Menschen aber nie wieder, ne. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht im Endeffekt, ob meine Arbeit ein Jahr später immer noch eine Relevanz hat oder nicht.
Ja.
Ich kann da nur drauf hoffen. Aber genau, halt innerhalb der Workshops zu merken, dass es für Menschen auch wichtig ist, diese Räume zu haben, sich auszutauschen, zu lernen und dass sie gewisserweise, ich habe das Gefühl, und das passt vielleicht zu der Frage, die du gestellt hast, warum es wichtig ist, dass eben rassifizierte Menschen diese Angebote auch machen. Ich habe das Gefühl, und das ist natürlich auch etwas, da muss man sich für entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Biografie Sachen mittle und erzähle, dass da nochmal ein anderes Verständnis dafür kommt, warum es wichtig sein könnte, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und das ist einfach etwas, das können nur Betroffene machen, ne? Ja. Oder Menschen, die dieses diese Mechanismen spüren und kennen. Ja. Und das ist etwas, das ist einfach sehr wertvoll ist in so einer Bildungsarbeit. Und das muss nicht sein, das kann auch wunderbar Bildungsarbeit von Menschen geleistet werden, die keine eigenen Bezüge zu der Thematik haben, aber es ist anders. Es hat eine andere Wirkkraft. So, und deshalb motiviert mich das so ein bisschen auch, da dran zu bleiben und nicht zu sagen, gut, nur jetzt als betroffene Person möchte ich das gar nicht erst irgendwie machen, was ich auch voll legitim finde, diese Haltung zu haben. Aber bei mir ist es eher so dieses, dass ich das Gefühl habe, es bringt was und wenn es nur ein bisschen was ist. Und das beruhigt mich auch im Endeffekt für meine eigene Rolle in dieser Gesellschaft und in dieser Welt, dass ich irgendwas beigetragen habe, was vielleicht am Ende des Tages zu einer Veränderung führen könnte. Das ist auf jeden Fall sehr wünschenswert.
Auf jeden Fall, voll schön. Bei mir ist es meistens so, dass dort mehrheitlich weiß positionierte Personen im Raum sind, die solche Workshops und Trainings besuchen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade an Institutionen oft der Fokus auf so eine Aufklärungsarbeit liegt, was ganz gut und wichtig ist. Und gleichzeitig gibt es ja aber parallel, während sehr viele Menschen sich sensibilisieren, immer noch Personen, die ja negativ betroffen sind von Rassismus und für die wir eigentlich auch noch viel mehr tun dürfen. Was glaubst du denn einerseits vielleicht so für dich auf einer individuellen Ebene, aber auch so kollektiv? Was bräuchte es vielleicht so, um BIPOC zu unterstützen, darin mit diesen Erfahrungen besser umgehen zu können oder sie generell auch zu empowern?
Es ist echt eine gute Frage, die mich auch in den letzten Wochen vor allem sehr beschäftigt hat. Also ich habe selbst gemerkt, als die feministische Revolution im Iran so sehr stark auch medial hier präsent war und sich viele, viele Bündnisse und viele Veranstaltungen auch um die Thematik gedreht haben, dass ich so selbst gemerkt habe als Besucherin und auch als Mensch, die halt Bezüge hat zum Iran, eine Familienhistorie hat in dem Landeskontext, dass mir nicht unbedingt der Raum, wo ich nur mit IranerInnen bin, irgendwie gut getan hat oder mir mich gestärkt hat, sondern ein Raum von solidarischen Menschen, von denen ich wusste, die sind Verbündete. So, ne? Und ob das dann Menschen waren, die feministisch gearbeitet haben, aber dann Flinter positioniert ohne eigene Rassismuserfahrung oder ob es auch andere migrantische Menschen waren, ne, die auch rassifiziert sind, aber jetzt vielleicht keinen Landesbezug, ne, zum Iran haben, ne, oder genau, da vielleicht nicht auf so einer familiären Ebene Verbindungen haben, dass diese Räume für mich super wichtig waren zur Stärkung. Und nicht unbedingt, ich will nicht sagen, dass die nicht auch ihre Anteile hatten. Auch die Räume, wo IranerInnen adressiert waren, waren wichtig irgendwie für mich. Aber ich muss sagen, es hatte nicht diese Kraft, wie ich es gedacht hätte. Also ich dachte, ich gehe irgendwie in so einen Space, wo nur IranerInnen sind und ich bin danach so voll gestärkt. und so war das einfach nicht, so aus so einer Selbsterfahrung heraus, sage ich mal. Und da habe ich sehr stark gemerkt, dass nicht unbedingt dieser Community-Bezug das ist, was einen erden kann, ne, oder einem Kraft geben kann, sondern in Räumen zu sein und zu wissen, die Menschen, die hier sind, die haben politisch eine ähnliche Haltung wie du, ne, oder die haben ähnliche Ideen von einer Gesellschaft. So.
Ja.
Und das waren die Räume, die mich gestärkt haben, und das sind auch die Räume, die ich als kollektivistisch betrachte. Ne, also da kann man, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Definitionen aufbauen, was jetzt ein Kollektiv heißt, ob man nach Positionierung geht, ob man nach gemeinsamen politischen Interessen geht. Aber ich habe für mich gemerkt, dass die Zusammenkunft verschiedener Communities eigentlich für mich eine andere Erdung gibt. Und diese Vernetzung, gerade in Zeiten von so einer Destabilisierung und Unsicherheit, super, super wichtig sind, um gestärkt rauszugehen. Genau, und auch eben Räume sein können, wo sich Anliegen zusammenbringen lassen. Ne? Also gerade in Bezug auf so feministisch-migrantische Kämpfe, da sind so viele Überschneidungen, Bezüge unter den Communities, die aber selten gesehen oder nicht immer gesehen werden, ne, weil so ein sehr starker Blick auf den eigenen Landeskontext am Ende irgendwie bleibt, was auch verständlich ist, ne, weil wir uns immer lieber mit dem beschäftigen, was näher an uns dran ist. Ja. Aber wenn diese Forderungen und diese Anliegen zusammengebracht werden würden, bin ich mir sicher, dass da sehr, sehr viele eigentlich überlappend sind. Und diese Kraft eigentlich zu nutzen, diese Mobilisierung zu nutzen, dann diese Forderungen auch zu formulieren und zu stellen, ist eine, die ich meiner Meinung nach nicht genug präsent sehe, so in Deutschland, in der Vernetzung von so migrantischen Communities untereinander. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber
das ist voll okay. Das, also, bringt mich auf eine gute nächste Frage. Und zwar glaube ich, dass, also ich bin voll bei dir, wenn wir viel mehr nach Verbindungen schauen, und eigentlich sollte ja auch so eine, ja, sage ich mal, eine Widerstandsform oder auch so eine aktivistische Arbeit intersektional gedacht werden, sowieso. Und gleichzeitig nehme ich ganz oft wahr, dass viele, gerade auch feministische Räume, eben nicht so zum Beispiel rassismuskritisch sind. Wie ist das so in deiner Wahrnehmung? Oder ja, ich habe das Gefühl, da geht noch mehr, und denke dann auch selbst manchmal, ach cool, hier bin ich in einem Raum, wo ich glaube, hier wären jetzt verbündete Personen, bis dann irgendwann auffällt, ach nee, doch nicht. Was dann natürlich auch wieder enttäuschend ist, festzustellen, so, ach schade, ihr habt eigentlich eure Arbeit gar nicht so richtig gemacht.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist, soll ich das nennen, ich will nicht sagen Trugschluss, aber die Haltung, mit der wir in Räume reingehen, ist total wichtig, um auch dann Ergebnisse zu erzielen. Also wenn ich zum Beispiel einen Raum suche, wo ich Empowerment erleben möchte, wo ich geerdet rausgehen möchte und wo ich gestärkt rausgehen möchte, dann gehe ich nicht ins linke Zentrum zu einer Veranstaltung von AntifaschistInnen, so, ne?
Ja.
Also,
ja.
Ne, das sind total wichtige und gute Räume, so, oder können es sein, aber das passt nicht zu dem, was mein Anliegen an den Raum ist, so, ne? Und ich glaube, das ist das, wo wir verstärkter vielleicht auch drauf gucken sollten, was erhoffe ich mir eigentlich von diesem Raum und was erhoffe ich mir von den Menschen, mit denen ich jetzt da bin? Können die das überhaupt erfüllen? Ist es überhaupt sinnvoll, diese Erwartung an diesen Raum auch zu richten, dass er das halten kann? Und das ist auf jeden Fall auch, kann es in feministischen Räumen so sein, die eben nicht intersektional denken, nicht irgendwie verschiedene Positionierungen mit eindenken, Das kann aber auch in jedem anderen Raum sein. Das kann auch in einem Raum sein, der sagt, ah, wir sind hier voll rassismuskritisch, aber die haben dann keine Sensibilität für, weiß ich nicht, antimuslimischen Rassismus, ne, unter andere dann Unterkategorien. Und das ist dann, jeder Raum kann enttäuschen, so im Endeffekt. Ja. und das ist natürlich irgendwie nicht eine coole Erkenntnis, aber wenn wir so ein bisschen spezifischer darauf achten, was unser Bedürfnis hinter dem Raum steckt, glaube ich, können wir so vorbeugen, zumindest total desillusioniert und verletzt irgendwie auch aus Räumen wieder rauszugehen. Zum Beispiel bei dieser Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben. So, was war denn da dein Anliegen, dass du da hingegangen bist? Hast du da gedacht, so, das ist so ein Empowerment-Space, der dir da begegnet?
Auf keinen Fall. Nee, also genau, wenn sowas in so einem Bürgerhaus stattfindet, dann habe ich da schon eine gewisse Erwartung, wen die erreichen und gehe da jetzt nicht hin. Plus, ich glaube, es war auch gar nicht so geframed, dass es irgendwie einen Bezug hatte zu Rassismus und nichtsdestotrotz war das dann einfach sehr das Thema, weil dann auch so die Fragen aus dem Publikum kamen und ja, so oft die Konfliktlinie, in Anführungsstrichen, weil sie ist halt am Ende auch nur konstruiert, so ist zwischen ja, wir und die. Dementsprechend, nee, war das überhaupt nicht meine Wahrnehmung, da einen Empowerment-Raum zu haben. Und gleichzeitig finde ich es aber voll wichtig, was du gesagt hast, weil ich schon wahrnehme, dass, und das ging mir am Anfang auch so, und das heißt am Anfang, ging mir auch vor kurzem, hatte ich noch so eine Erkenntnis, wo ich in einem Raum war mit einfach einem BIPOC-Raum, wo ich hingegangen bin in der Absicht, war cool, das wird jetzt eben genau wie du es beschrieben hast, ne, so eine Erdung, und dann aber doch wieder gemerkt habe, nein, wir sind total unterschiedlich und auch diese eine Komponente, die wir teilen, die natürlich total eine Auswirkung auf unser Leben hat und auch ganz viele Parallelen erzeugt, ist dann aber doch nicht irgendwie erklärend für alles. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Arten, was wir auch für Ressourcen haben, um damit umzugehen, was wir für Bezüge haben überhaupt zu Herkunftsländern oder ne, sind wir hier geboren, sind wir migrantisch, wie auch immer. Ja. Das ist ja total, einfach total unterschiedlich. Und ich glaube, dass auf der einen Seite wir da selbst immer wieder checken dürfen, was ist so unsere Erwartung, wie gehe ich jetzt hier rein? Und auf der anderen Seite aber auch wichtig, das für sich selbst im Kopf zu behalten, dass wir auch immer mitdenken dürfen, dass die Menschen in diesen Räumen unterschiedlich positioniert sind. Also, ne, dass wir da auch selbst rassismuskritisch sein dürfen in diesem Raum und unsere eigenen Privilegien wieder hinterfragen. Finde ich nämlich, das habe ich das Gefühl, geht sehr häufig unter und irgendwie gerade auch so das Thema Colorism und so oder spezifische Rassismusformen, das gerät einfach schnell in Vergessenheit, glaube ich.
Das ist richtig wichtig, was du gerade gesagt hast, finde ich. Ich habe das auch so als Thema sehr so als Anliegen, aber auch ein bisschen so im Herzen, weil ich habe oft das Gefühl, also wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt super viel Zeit gehabt, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wir haben Wissensbestände daraus aufgebaut. Wir haben so ein gewisses Wording, ein gewisses Vokabular uns angeeignet, so halt mit Blick irgendwie auf so machtkritisch sein, sensibel sein für verschiedene Betroffenheiten. Und ich, um es jetzt so aus meiner Position zu sagen, ich gebe ja sehr viel Energie oder habe mir meine Profession so gewählt, dass ich vielen Menschen Sachen erkläre, wie Sachen, also wie Theorien aufgebaut sind, was Definitionen sind von Sachen, was in einer Sprachsensibilität enthalten sein sollte und so weiter. Und habe dann aber gemerkt, wenn zum Beispiel ich mit Familienmitgliedern von mir spreche und die dann aber diese Sensibilität nicht haben, dass ich dann genervt davon bin oder mich dann ärger oder so. Und dann dachte ich mir irgendwann so, also geht's eigentlich? Also wie sollen diese Menschen denn auch lernen, wenn ich gerade bei denen, die halt diese Ressourcen nicht haben, die nicht in dem Workshop sitzen und sich das anhören in ihrer Arbeitszeit und noch bezahlt werden, gerade dann irgendwie so eine Arbeiterinnenklasse. So, und bei denen bin ich dann genervt, weil die dann, weiß ich nicht, zum Beispiel rassistische Wörter benutzen oder vielleicht nicht gendern oder nicht weißt du? Also es kann ja alles Mögliche sein. Und das ist so fatal, weil ich finde, wir verlieren so die Bezüge zu unseren Communities, wir verlieren so Bezüge innerhalb oder zwischengenerational Anliegen und Schmerzen zu verstehen und sie gemeinsam zu adressieren. Und wir verlieren den Blick so für die Menschen, die wir eigentlich supporten wollen, also von denen wir eigentlich möchten, dass sie eine Stärkung erlangen. Und das ist mir total aufgefallen aus meiner eigenen Brille, dass ich das überhaupt nicht so gut finde, weil wie sich das auch in mir so verfestigt hat. Ja. Und genau das sind halt oft dann, wenn es dann so Empowerment-Räume gibt, sage ich mal, wo vielleicht auch verschiedene Generationen zusammenkommen, kann das natürlich sehr wahrscheinlich sogar sein, dass da verletzende Formulierungen fallen, ne? Oder dass vielleicht keine Sensibilität ist für Geschlechtszugehörigkeit oder so, ne? Oder Sexualität oder was auch immer, ne, was da alles mit reinspielen kann. Und wir dann diese Räume aber verlassen und verletzt sind und das Gefühl haben, von der Community irgendwie entfernt zu sein oder nicht gesehen zu werden, aber in dem Moment vielleicht vor Ort dann das nicht geschafft haben, diese Kraft aufzubringen und das auch zu sagen und zu adressieren und den Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn sie es dann für wichtig halten, auch daraus zu lernen und vielleicht fürs nächste Mal zu überlegen, wie sie dann auftreten wollen in diesen Räumen. Und das ist etwas, das ist voll schwer. Ich finde das auch mega schwierig, irgendwie auszuhalten und zu halten. Aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr diesen Mut aufbringen, da reinzugehen, so in unseren eigenen Bezügen, halt auch mit rassifizierten Menschen, die aber vielleicht eben aus welchen Gründen auch immer nicht diese Wissensbestände wie wir haben.
Ja, total. Ja, danke dir fürs Teilen da. Kann ich mich sehr drin wiederfinden und merke, dass mir das selbst auch immer wieder so geht. Und ich finde es wirklich, gerade wenn wir halt auch selbst einen akademischen Background haben und dann halt auch ein paar Jahre an der Uni damit verbracht haben, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, so schnell, wie das Teil meiner Alltagssprache wird und wie das selbstverständlich wird, für mich so zu sprechen. Und das ist ja auch was, gerade auch für ErzakademikerInnen beispielsweise, dass mit diesem sogenannten Bildungsaufstieg dann aber auch irgendwie so eine Distanz zum Herkunftsmilieu irgendwie stattfindet, was ja auch wiederum schmerzhaft sein kann, ne? Also da so eine gewohnte Basis auch einfach zu verlieren. Und ich glaube, da dürfen wir auf jeden Fall auch uns immer wieder daran erinnern, da milde zu sein. Und ich finde es aber auch sehr, sehr schwierig. Also das fühle ich schon sehr, was du sagst.
Ja, total. Aber auch es muss auch so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, glaube ich, gemacht werden. Ne? Also nur weil ein Verständnis vielleicht auch dafür da ist, warum Menschen sich auf eine gewisse Art verhalten oder ausdrücken, heißt es nicht, dass es okay ist, ne? Oder dass es nicht wehtun darf oder dass wir nicht verletzt sein dürfen oder dass wir reagieren müssen. Ne? Also es ist auch total okay, dann zu sagen, hey, das ist kein Raum für mich, sondern ich habe die Kraft nicht dafür. Ja. Nur wenn wir das strukturell halt immer so machen, verlieren wir eigentlich unsere Widerstandskraft, weil wir sehr, sehr viele Menschen ausschließen aus den Diskursen. Ja. Und eigentlich wäre es ziemlich relevant, so für die Anliegen und Formulierungen, die wir aus einer zum Beispiel migrantischen Perspektive dann machen oder aus einer Perspektive rassifizierter Menschen, da eine große Rückenstärkung zu haben und nicht irgendwie uns die paar auszusuchen, die das studiert haben und die da den Sprachgebrauch haben, so den wir irgendwie gut finden. Also das wird uns auf Dauer nicht voranbringen, denke ich.
Ja, absolut. Und ich glaube, dafür sind wir halt auch einfach noch nicht genug. Also wir brauchen auch die Masse und gerade in den Zeiten jetzt wird es ja nochmal sehr offensichtlich, glaube ich. Ja. Aber du hast jetzt auch gerade schon von Widerstandskraft gesprochen. Wie ist denn, welche Bedeutung hat denn Community, wie auch immer die jetzt aussieht, ist ja auch eine Definitionssache, ne? Was für eine Bedeutung hat das für dich, in Community zu sein oder auch in Räumen zu sein, wo du das Gefühl hast, hier bin ich, hier kann ich mich eben erden, hier kann ich mich aufladen. Ist das für dich, weiß ich nicht, auch eine ein wichtiger Teil deines Lebens, um auch deine Arbeit machen zu können?
Es ist auf jeden Fall nicht unwichtig. Wir haben einen Zusammenschluss, ein Kollektiv hier in Düsseldorf, was sich Mikoso nennt, wo wir migrantische Communities zusammenbringen und wo sehr unterschiedlich positionierte Menschen irgendwie zusammenkommen. Und diese Veranstaltungen sind auf jeden Fall sehr wholesome und erdend. Oder allein die Orga-Gruppe ist für mich ein wichtiger Anker, allein wenn es um eine Einschätzung über Sachen geht oder genau auch so eine Rückkopplung von, hey, wie hast du das wahrgenommen? Wie beobachtest du das? Ich muss aber sagen, dass sich bei mir viel auch durch so individuelle Freundschaften ergibt, was meine Erdung und Energietankung anbelangt, weil ich da einfach wirklich das große Glück habe, irgendwie diese Menschen in meinem Leben zu haben, so die auch dieses Wissen haben, diese Wissensbestände haben, diese politischen Haltungen haben, wie ich sie habe, die Wert- und Normvorstellungen haben wie ich und halt gleichzeitig zu meinen engsten FreundInnen gehören. Also es ist auch einfach eine Situation, die sehr schön ist, dass sie da ist, von der natürlich aber nicht ausgegangen werden kann, ne, dass es so ist. Mhm. Deshalb bin ich tatsächlich sehr, sehr bereichert, irgendwie was das angeht. Und nichtsdestotrotz sind diese Räume, wo auch Menschen dann dazukommen, die ich vielleicht nicht gut kenne, so belebend und auch wichtig zu sehen, dass es außerhalb der kleinen eigenen Bubble eben auch super engagierte, kompetente Menschen gibt, die total viel machen, die super viel ehrenamtlich übernehmen, die tolle Ideen haben, tolle Sachen umsetzen. Und das ist so, das hat so einen beruhigenden Charakter irgendwie auch so für mich, einfach körperlich irgendwie zu sehen, so boah, krass, hier laufen so coole Menschen eigentlich in meiner Umgebung rum. Wie schön, irgendwie das zu wissen, dass es nicht nur ich bin, ne? Oder auch nicht nur meine Friends sind.
Ja, und gerade auch dann so die persönlichen, individuellen Beziehungen, ist das was du dann immer hattest, sage ich mal jetzt, was sich so zufällig entwickelt hat? Oder machst du das inzwischen auch, also nutzt du das für dich auch ganz strategisch, um zu sagen, hey, da ist eine Person, ich merke, mit der klicke ich gut, ich will mich jetzt mit dir connecten. Wie ist das so für dich?
Es war auf jeden Fall nicht immer so, obwohl ich möchte auch gar nicht die Freundschaften so abwerten oder anders einstufen, die dann vielleicht nicht diesen Aspekt von gesellschaftlicher Wahrnehmung und Transformation und politischer Öffnung irgendwie so als Kernthemen der Freundschaft haben. Also ich glaube, das ist schon einfach auch Teil der Entwicklung, die wir alle durchmachen oder die wir erleben, dass es in verschiedenen Kontexten verschiedene Menschen gibt, die einem näher sind. Und ich habe tatsächlich wirklich das große Glück, dass ich durch meine Arbeit und mein Studium an Menschen geraten bin, mit denen das halt einfach freundschaftlich auf der Ebene sehr funktioniert, aber halt auch die Komponente von so, was wünschen wir uns eigentlich für eine Welt, starke Anteile auch in unserer Berufswahl und wie wir Veranstaltungen wählen, wie wir Konzerte aussuchen und so weiter hat. Also das ist schon irgendwie eine Besonderheit, die ich sehe. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir immer Menschen, die wir eher adressieren mit etwas als andere. So, ob das jetzt aus einer Perspektive ist von, ich hole mir jetzt eine Bestätigung für eine Meinung, die ich eh schon eigentlich habe, aber ich möchte jetzt noch mal irgendwie hören, dass es auch eine andere Person so sieht. Ne, da suchen wir nicht x-beliebig irgendwen aus. Ne, da adressieren wir eigentlich immer eine Person, von der wir denken, die ist entweder so auf meiner Welle oder die hat Erfahrungswissen oder andere Bestände so, die relevant sein könnten für meine Entscheidung. Und ich glaube, auch Freundschaften haben da unterschiedliche Komponenten und das dürfen die auch haben. Ne, also solange man sich irgendwie mit denen gut fühlt und sich verstanden fühlt, in welchem Aspekt auch immer. Genau, ist das auch, glaube ich, für Freundschaften wichtig, da verschiedene Themen miteinander zu haben.
Ja, total. Jetzt gerade, weil wir auch vorhin über Sensibilisierungsmaßnahmen und Aufklärungsarbeit gesprochen haben, siehst du da noch strukturell oder ja dann institutionell noch mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, einfach Betroffene generell von Unterdrückungssystemen zu stärken. Also dass wir eben nicht nur immer diesen Fokus haben auf, wir müssen sensibilisieren, sondern wir dürfen auch stärken, parallel, beides.
Meinst du in so Organisationsstrukturen, die so vom Arbeitsfeld eigentlich was ganz anderes machen, oder?
Genau, zum Beispiel. Also ich meine, wir werden ja jetzt beide wahrscheinlich auch angefragt von Institutionen für Sensibilisierungsworkshops, die jetzt gar nicht unbedingt, weiß ich nicht, mit rassifizierten oder migrantischen Personen zusammenarbeiten. Ja, das nicht so ihr Hauptfokus ist, aber die nichtsdestotrotz sagen, hey, das wäre für uns wichtig, wir merken irgendwie, und sei es vielleicht auch, weil es Vorfälle schon gegeben hat in der eigenen Organisation, dass sie da einen Bedarf haben. Ich habe zum Beispiel in der Stiftung, in der ich gearbeitet habe, früher haben wir einen Safer Space, Braver Space, wie auch immer, gestartet, um überhaupt uns erstmal bewusst zu werden, okay, was gibt es denn hier für Themen eigentlich in der Organisation? Und der ist auch gewachsen, nachdem ich gegangen bin. Und ich glaube, dass das noch ganz wichtig ist, irgendwie solche Räume gerade auch zu haben, wo wir sonst, sage ich mal, nur so als professionelle Personen zusammenkommen, wird ja immer irgendwie so ein bisschen assoziiert ist, wir lassen so diesen ganzen emotionalen Part weg, der eigentlich überhaupt nicht realistisch ist. Und ich glaube, dass es dafür sehr, sehr wichtig sein kann, irgendwie, dass wir auch damit sein dürfen. Weil natürlich, wenn Verletzungen passieren, die passieren ja auch im Arbeitskontext beispielsweise, ist ja auch wichtig, das dann auch dort auffangen zu können oder irgendwie damit umgehen zu können.
Ja, absolut. Ich habe so von der Art und Weise, wie ich die Trainings gestalte und wovon ich glaube, dass Menschen so wirklich Perspektiven erlangen können und Sachen verstehen, eigentlich so eine Sensibilisierung immer als ersten Step, weil Sachen, die ich nicht sehe, die ich nicht wahrnehme, die interessieren mich nicht. So, die bearbeite ich auch nicht und die sind für mich auch nicht relevant. So, ne? Und deshalb ist diese Sensibilisierungs- und Selbstreflexionsarbeit meiner Meinung nach fundamental, damit sich irgendwelche Dinge ändern. Weil es gibt unglaublich viele Dinge, die man machen kann in einer Firma, um Betroffene zu stärken. Und das muss ja nicht es müssen nicht Menschen von von Rassismus Betroffene sein. Das kann aus jeder Deprivilegierung heraus überlegt werden, was kann man eigentlich tun, ne, dass die Menschen sich gut bewegen können in den Räumen, dass die keine Angst haben, Fragen zu stellen, Fehler zu machen, wo kann ich Sachen melden, die mir auffallen, ne, wer hört mir zu, wer ist da, wer ist ansprechbar für mich.
Ja.
Aber wenn die ArbeitskollegInnen oder die Firma oder die Chefinnen die Wichtigkeit dahinter nicht sehen, dann interessiert die das nicht, ne? Dann sagen die so, ja, brauchen wir nicht, ist doch alles gut hier, ne?
Ja.
Und da denke ich, ist es einfach super wichtig, diese Sensibilisierungsarbeit zu machen und auch zu schauen, was sind meine Anteile und was sind eben systemische Anteile? Also was ist meine Verantwortung, was gibt es aber auch für Dinge, die mir durch das System vor die Füße gelegt werden und die ich irgendwie bearbeitet kriegen muss, aber, weiß ich nicht, nur stumpfes Werkzeug irgendwie dafür habe. Ne? Also da so einen ganzheitlichen Blick irgendwie für diese Themen zu erlangen und nicht nur so du individuell als Kollegin musst irgendwie so und so sein oder du als Arbeitgeberin musst so und so sein. Wenn man da den Ursprung nicht mit eindenkt oder sich die Gesamtsysteme nicht anschaut oder auch kein Verständnis hat für, wie funktioniert Gesellschaft, in welchen Machtverhältnissen bewegen wir uns eigentlich gesamtgesellschaftlich, dann wird viel an den falschen Stellen adressiert und auch verlangt, ne? Und das kann super anstrengend sein und auch in ein Ohnmachtsgefühl bringen. Und andererseits ist es, glaube ich, wichtig, auch zu schauen, was sind wirklich meine Möglichkeiten? Und wenn das meine Möglichkeiten übersteigt, wo muss es adressiert werden? Oder welche Kritik, welche Haltung formuliere ich dann da draus? Und was natürlich aber wichtig ist, und deshalb finde ich das cool, dass ihr das gestartet habt in eurer Firma, ist, wenn es natürlich ein eine Gruppe gibt oder mehrere Personen, ne, mit einem ähnlichen Anliegen, ne, dass man da Bündnisse auch schließt und gemeinsam Dinge adressiert. Ne? Also wenn eine einzelne Person irgendwie zur Chefetage geht und sagt, ich möchte in meiner Arbeitszeit einen Braverspace haben, stehen die Chancen natürlich deutlich schlechter, als wenn es 5 KollegInnen machen. Ne?
Ja.
Also auch da schon zu schauen, in meinem Arbeitskontext, wo habe ich da Bündnisse, wo kann ich mich vernetzen, mich austauschen, gibt es Menschen mit ähnlichen Erfahrungswerten, um da einfach gesammelt auftreten zu können. Und das macht mit der Wirkkraft von Anliegen deutliche Unterschiede, als alleine irgendwie sich durchkämpfen zu wollen, ne, oder alleine Dinge zu adressieren. Aber manchmal hat man das auch nicht, ne? Manchmal ist man die einzige Person, ne, in so einer Firma. Und da wird's, drehen sich viele Themen eben auch darum, so nehme ich das in Kauf, ne? Da ist es dann halt ein Ort, wo ich so viel Zeit meines Lebens irgendwie verbringen möchte. Ja. Also super schwierige Themen, so aus so einer Karriereperspektive total vielseitig und auch durchaus belastend, ne? Je nachdem, wofür man sich dann entscheidet oder auch nicht.
Absolut. Ich könnte, glaube ich, noch ewig mit dir weitersprechen. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich im Kopf. Und nichtsdestotrotz soll es ja auch noch eine Zeit bleiben, die sich Menschen anhören. Also zwischendurch beim Putzen oder so. Aber dementsprechend würde ich sagen, lass uns auf jeden Fall gerne nochmal treffen. Einfach irgendwann in der Zukunft. Und dann führen wir unser Gespräch fort, würde ich sagen. Und ich danke dir aber erstmal total dafür, dass du jetzt heute hier warst und dass wir miteinander sprechen können. Das war total schön. Danke.
Danke dir für die Einladung und lass uns das sehr gerne fortsetzen. Du hattest ja vorhin gefragt, ne, ob dann so sich auch neue so Vernetzungen oder auch Bündnisse irgendwie so mit neuen Menschen ergeben und entwickeln, ob mir das wichtig ist. Und mir ist das auf jeden Fall super wichtig, da genau irgendwie auch neue Menschen so reinzulassen in das Netzwerk und gemeinsam zu schauen, was hat man für gemeinsame Ideen und Anliegen und wie können wir die zusammentragen. Von daher würde ich mich da total drüber freuen, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass wir uns wieder begegnen werden.
Ja, auf jeden Fall. Schön, ja, dann vielen Dank, lieber Sal.
Danke dir.
Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und freue mich, wenn du mir ein Like oder konstruktives Feedback dalässt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du Menschen kennst, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren, dann teile sie doch sehr gerne. Und du kannst mir für weitere Updates auch auf Instagram oder LinkedIn folgen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und bis zum nächsten Mal.